Barbecue, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Hot Q Podcasts. Dem Podcast, in dem normalerweise, und das sage ich bewusst, der Stefan und ich uns gegenüber sitzen und uns die Taschen vollhauen. Heute haben wir eine besondere Folge, denn mir gegenüber sitzt ein Mann, der nicht Stefan heißt. Der heißt Hans-Hermann Dittmar und ist einer derjenigen, die sogar einen Stefan Kietz in ihrer Arbeitsweise maßgeblich beeinflusst haben, im Positiven möchte ich sagen. Oh. Ja, sind seine eigenen Worte.
Okay.
Und mich jetzt nicht persönlich, weil Stefan hatte mir berichtet, er hat damals mal vor einigen Jahren auch an einem Seminar bei dir teilgenommen und hat daraus sehr, sehr viele Sachen mitgenommen, die er dann bis heute noch umsetzt.
Ja.
Und deswegen nur das zum Bezug her.
Spannend.
Und ich dann eher in der Richtung, ich habe kein Seminar bei dir besucht, aber wir kennen uns persönlich jetzt, glaube ich, seit einem Jahr. Hatten so
ungefähr, genau.
Ab und zu Kontakt. Und ich habe dann eher so auf dem passiven Wege die Inhalte von dir konsumiert.
Okay.
Und genau, mit Hans-Hermann Dittmar möchte ich heute sprechen über das Thema, was bedeutet der Vertrieb oder die vertrieblichen Aspekte in dem, was wir tun als DJs. Mhm. Was genau bedeutet es, sich mit einem Vertrieb zu beschäftigen und vor allen Dingen, warum ist es so wichtig?
Ja, okay.
Ja. Ich werde gezielt manchmal ein paar Fragen stellen, die ich gern so, sag ich mal, aus einer naiven Perspektive mal stelle, um sie möglichst konkret dann auch dann zu formulieren. Der Konkrete ist immer schwierig bei mir, aber ich möchte sie so formulieren, als würde ich wirklich gar keine Ahnung haben und ich gehe naiv da draußen in der Welt los und hoffe mir dann eine Anleitung von dir, eine kurze, ganz ganz knapp, einfach mal oberflächlich. Wir bleiben heute oberflächlich. Warum? Werde ich auch gleich, oder wirst du am besten gleich noch erwähnen. Und das wollen wir heute einmal so ein bisschen abhandeln und dann werden wir uns einfach in ein lockeres Gespräch begeben. Ich freue mich jetzt auf knappe, entspannte 3 Stunden mit dir. Die halten wir durch. Wir lassen zwischendurch mal den Service hier kommen.
Ja, genau. Sehr, sehr gerne.
Ja.
Also wenn wir das wirklich ausdehnen wollen, also können wir eine Woche ohne Wiederholung sprechen. Das ist so ein großartiges Thema und ich liebe das, ich feiere das. Und ich, solange ich denken kann, habe ich mich immer für dieses Thema interessiert. Ich habe schon als 18-jähriger Bengel überlegt, ich müsste mal mit dem Bus mitfahren zu diesen Oma-Bescheißern, die irgendwelche Heizdecken verkaufen. Nicht, weil ich eine Heizdecke brauche, sondern weil ich die Verkäufer beobachten will, wie die arbeiten. Und das ist großartig.
Genau. Einfach
großartig.
Vielleicht magst du auch zu Beginn einmal kurz für alle anderen da draußen, die jetzt noch nicht auf einem Seminar oder wenig persönlichen Kontakt hatten, einfach mal sagen, wer du bist, was du machst.
Ja, und sehr, sehr gerne. Genau. Sehr, sehr gerne. Ich bin ein ganz, ganz alter Mann. Ich bin weit über 50, fast 60 schon und ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang verkauft. Zunächst einmal, also ich war, glaube ich, immer erfolgreich. Zunächst wusste ich nicht, warum ich erfolgreich war, habe mich dann aber irgendwann beruflich verändern wollen bei einem Direktvertriebsunternehmen. Ich war der erste von 3 Mitarbeitern in Deutschland, der dort angefangen ist mit einem ganz neuen Produkt, einer ganz neuen Produktlinie. Und damals hat man mich dann verpflichtet, strukturiert Verkaufsgespräche zu führen. Und ich habe gedacht, was haben die für eine Idee? Das geht doch überhaupt nicht. Und gerade in meiner Zielgruppe, ich war damals in der Landwirtschaft unterwegs und die wollten da auch stattfinden. Ich habe gedacht, Jungs, ihr habt doch überhaupt keine Ahnung von der Branche. Jeder Bauer ist anders und jedes Gespräch ist anders und du kannst das überhaupt nicht strukturieren. Und die haben zu mir gesagt, hey, wenn du den Job willst, dann machst du das ganz einfach, weil nach dieser Struktur, nach diesem System arbeiten hunderte, tausende von Verkäufern weltweit und das ist erprobt und es ist für uns einfach wichtig, dass alle unsere Mitarbeiter gleich arbeiten, ja, damit wir sie auch coachen können, damit wir sie schulen können, damit wir sie weiterentwickeln können und damit sie alle auch die gleichen Hintergrundinformationen haben. Und ich wollte nun diesen Job haben und gedacht, okay, einen Tod musst du sterben, entweder machst du den Job oder du arbeitest nach Struktur und es war so großartig. Ich habe gedacht, das kann nicht angehen, aber genau das funktionierte. Und es gab dann auch Verkäuferwettbewerbe, wo es dann jeden Monat einen Verkäufer des Monats Awards gab. Da gab es dann zu unterschiedlichen Themen, gab es dann da Punkte, die man dann erarbeiten konnte. Und wer die meisten Punkte hat, also Verkäufer des Monats wurde, der kriegte dann damals, und das ist jetzt 35 Jahre her, der kriegte dann damals einen Essensgutschein mit seiner Frau für 100 D-Mark. Also das war schon ein bisschen mehr als eine Currywurst. Mhm. Und wer war derjenige, der den Gutschein holte? Unser eins, ja. Aber ich war wirklich der Beste in der Mannschaft. Bis dann irgendwann ich gedacht habe, ach, Struktur und ach, brauchst du nicht und nee, ich kann es ja sowieso. Und von dem Moment an liefen andere nach vorne und wurden Verkäufer des Monats und Verkäufer des Jahres. Ich habe das nachher so gefeiert, weil ich wurde dann schnell befördert, Verkaufsleiter. Ich habe den ganzen nordwestdeutschen Raum verantwortet mit Gebietsumsatz und Personalverantwortung. Ich habe die Mitarbeiter eingestellt, ich habe sie erfolgreich gemacht. Und tatsächlich, das ist das, was ich an Verkauf gelernt habe, was ich mein ganzes Leben lang praktiziert habe, was wirklich mich anzickt, was mir wirklich mich erfolgreich gemacht hat und wo ich immer wieder feststelle, wenn ich andere Verkäufer beobachte, ist, dass sie einfach nicht verkaufen können. Und wenn ich dann an meinen Freund Oliver Schumacher denke, der ja Vertriebscoach ist, der viele, viele Bücher geschrieben hat, der hat einfach mal gesagt, im Vertrieb wird die Bilanz geschrieben. Völlig egal, was es für ein Unternehmen ist. Ob es ein Zahnarzt ist, ob es ein Rechtsanwalt ist, ob es ein Versicherungsbüro ist, ein Maschinenbau, ein Handwerker. Völlig egal, hast du den Vertrieb nicht auf der Reihe, dann bist du nicht gut. Dirk Kräuter, auch vielleicht dem einen oder anderen bekannt, hat dann mal gefragt auf seiner Vertriebsoffensive, was ist wichtiger, Fachkompetenz oder Methodenkompetenz? Und die meisten haben gesagt, ja, Fachkompetenz, wenn du fachlich nicht gut drauf bist. Und dann sagt er, ja, meinst du nicht, dass es viele Leute in Deutschland gibt, die besser singen können wie Dieter Bohlen? Mhm. Und wenn du dann mal aufs Konto guckst, dann weißt du, wer erfolgreich ist. Also das ist tatsächlich so. Und ja, das ist das, was mich anzickt, immer schon und wo ich einfach gerne dieses Wissen auch weitergeben möchte an die Kollegen.
Super. Ich habe tatsächlich gerade noch das Bild vor Augen, weil du das gesagt hast, Mitarbeiter des oder Verkäufer des Monats, dieses Klischee, da hängen in dem Autohaus in Amerika irgendwie die Bilder an der Wand und sowas. Ja. Das hast du ja in zahlreichen Filmen und Serien heute noch zum Teil. Und das hatte ich gerade so vollkommen damit assoziiert. Kann man sich das so ungefähr vorstellen, dass diese Wettbewerber auch so heute oder, weil wie gesagt, ich bin jetzt in dieser Struktur jetzt nicht ganz so verwandelt, ich bin ja eher für mich alleine meist unterwegs.
Ja.
Ich habe nie im Vertrieb in solchen größeren Betrieben oder in Produktvermarktung gearbeitet in dem Sinne.
Ja.
Gibt's das heute eigentlich noch, dass man sich das so Klischee
vorstellt? Natürlich, natürlich. Du musst jetzt unterscheiden, also es gibt ja viele, die nennen sich Verkäufer. Ich mache mal ein Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel oder in der Modebranche oder. Das sind in meinen Augen keine richtigen Verkäufer, weil der Kunde geht in den Laden und weiß, er will eine Hose kaufen. Ja, also da musst du nur als Verkäufer sagen, willst du die oder die oder die? Aber der hat ja schon das Bedürfnis, was er kaufen will.
Mhm.
Ja, ein richtiger Verkäufer, ich meine das nicht abwertend, aber das sind für mich die Jungs von Vorwerk. Ja, die klingeln an der Tür, wo keiner weiß, dass sie kommen.
Die den Bedarf erstmal wecken.
Und die gehen nach anderthalb Stunden los und haben einen Staubsauger für 1.500 Euro verkauft, wo die vorher nicht im Ansatz darüber nachgedacht haben, an dem Vormittag einen Staubsauger zu verkaufen.
Ja.
Also das ist ja, wenn man guckt, die ganzen erfolgreichen Unternehmen, die über Jahre lang auch wirklich erfolgreich sind die Direktvertriebsunternehmen. Sei es jetzt Vorwerk, sei es jetzt Würth oder wie sie alle heißen, die eine eigene Außendienststruktur haben, die nicht über die Handelsschiene versuchen, Ware an den Kunden zu bringen, sondern eben halt direkt auf dem direkten Wege vom Hersteller zum Kunden. Und das sind die erstmal Bedarf schaffen müssen. Das ist genau der Punkt.
Ja.
Ja.
Und wir sitzen ja jetzt in der Konstellation auch zusammen, weil du ja nicht nur, also natürlich auch, aber nicht nur mit dem Vertrieb zu tun hast, sondern auch, wir haben eine große Schnittmenge, denn du bist seit einigen Jahren, vielen, vielen Jahren auch als DJ unterwegs.
Tatsächlich über 40 Jahre jetzt.
Genau. Und damit ist natürlich der grandiose Bezug hergestellt, dass wir uns genau in diesem Thema auch auseinandersetzen und du ja trotzdem in beiden Materien ganz tief drin steckst.
Auch da muss Vertrieb gemacht werden.
Und genau deshalb sitzen wir eben zusammen.
Genau.
Und wichtig ist auch, viele, ich bin mir sicher, mir erging es übrigens dann vor geraumer Zeit damals auch so, der Name klingt immer irgendwo mit Hans-Hermann Dittmar. Wenn man den Namen hört, irgendwo, da war doch was. Man kommt ganz schnell drauf, wenn man dann mal ans DJ-Meetup denkt, an die DJ-Treffen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass man dich dort getroffen hat, ist sehr, sehr hoch, wenn man denn selbst teilgenommen hat. Dann hat man dich auf jeden Fall schon mal kennengelernt, denn dass du tatsächlich regelmäßig eins der größten Treffen im norddeutschen Raum organisierst, ist ja nicht unerheblich und vielleicht willst du dazu noch mal ein paar Worte sagen.
Ja, also ich bin tatsächlich seit über 40 Jahren DJ. Ich bin auch immer Netzwerker gewesen durch und durch. Also ich hau jetzt mal zwei Zahlen raus. Ich habe 4.500 Facebook-Freunde. Ich habe irgendwie 3.500 Telefonnummern in meinem Handy. Und da sind bestimmt 350, 400 nur von DJs dabei. Also ich kenne wirklich ganz, ganz viele Leute persönlich, auch aus der Branche. Und ich habe immer dafür gekämpft, dass wir einfach zusammenstehen und dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln und besser werden. Das ist tatsächlich so. Ich habe dann irgendwann mal mein DJ-Meetup ins Leben gerufen. Damals gab es dann noch diesen Berufsverband Dischjockey, wo ich dann ein kurzes Statement da eine kurze Zeit mit dem BVD gemeinsam gemacht habe. Das haben wir dann aber auch irgendwie relativ schnell beendet, weil ja einfach die Interessen unterschiedlich waren. Und ich habe einfach daraufhin mein Meetup weiterentwickelt. Das ist ein ganz besonderes Treffen, also nicht vergleichbar mit einem normalen DJ-Treffen. Wir sind fast nie in der Gastronomie. Wir sind immer bei einem Hersteller, der mit uns mehr oder weniger zusammenarbeitet, sei es jetzt Trasshersteller, also Traversen oder Lautsprechersysteme oder
Casebauer.
Casebauer zum Beispiel, oder wir waren in Ahaus bei Tobit Software, ja, wir waren in Hannover bei Volkswagen Nutzfahrzeuge oder. Also es sind ganz unterschiedliche Branchen, wo wir einfach da auch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, unserer Geschäftspartner, um auch deren Geschäft zu verstehen und auf der anderen Seite ihm sicherlich auch ein Stück weit die Gelegenheit geben, sich uns vorzustellen. Also eine total spannende Geschichte und was auch dazu kommt, ist, dass es so attraktiv ist, dass teilweise Kollegen 400-500 Kilometer fahren, nur um an diesem Treffen teilzunehmen. Da wir auch nie am gleichen Standort sind, haben wir dadurch immer eine neue Durchmischung und haben immer neue DJs, die einfach zusammenkommen an dem Abend. Der eine sagt, ich bin nicht bereit, weiter als 30 Kilometer zu fahren. Der andere sagt, ich fahre 500 Kilometer. So, da wir ständig woanders sind und nicht immer die gleiche Location haben, ist das einfach jedes Mal eine total neue Überraschungstüte. Das ist einfach so.
Und es ist auch, also durfte ich ja selbst schon feststellen, die Stimmung ist ja auch grundlegend durchweg, wie soll ich sagen, nicht sehr üblich in unserer Branche, dass man so viele DJs geballt auf einen Haufen hat und dann trotzdem so eine friedliche Stimmung vorherrscht, wo man wirklich das Gefühl hat, man kommt rein, man sieht mehrere Grüppchen, die sich gebildet haben, die sich dann wieder neu durchmischen und man sieht überall angeregte, lächelnde Gesichter bei Gesprächen, hier so eine kleine Tauschbörse und was ist nicht alles so. Von allem etwas eigentlich genau das, was es ja auch ausmacht, diese Gemeinschaft und dieser Gemeinschaftsgedanke an sich.
Und das ist halt wir haben schön. Auch nicht nur laut und hell, ja, was so klassisch auf dem DJ-Treffen ist, sondern wir haben tatsächlich auch immer so mindestens ein Business-Thema dabei, wo wir uns genau auch da nochmal unterstützen. Beim letzten Mal hat man einen Rechtsanwalt da, der einfach nochmal ganz kurz eben über 1,5 Stunden was über Verträge erzählt hat. So ist einfach immer da auch so ein bisschen Business-Thema dabei. Das ist genau mein Ding, ja.
Genau. Und weil du ja eben in beiden Branchen, sage ich mal so, im Vertrieb und eben auch als DJ so tiefgründige Erfahrung hast, hast du auch relativ zeitnah dann auch damit begonnen, dein Wissen natürlich auch preiszugeben in der Form, dass du andere Kollegen unterstützt und denen natürlich auch unter die Arme greifen willst in Form von Seminarangeboten oder vorsichtig zu formulieren
Wo Stefan auf dem Seminar war, das war ein Fotobox-Seminar, erfolgreich im Fotoboost-Business, wo wir uns einen Tag hinsetzen und da mal wirklich eine Druckbetankung machen, wie man in dieses Business ganz schnell aufbaut. Tatsächlich habe ich im DJ-Bereich noch nie richtig ein Seminar gegeben. Nicht, dass ich es nicht wollte, aber ich weiß nicht, wie ich sagen soll.
Dann muss ich das, was ich meinte, nochmal kurz legitimieren. Also ich meinte das tatsächlich schon so, immer mit dem Fokus auf Vertrieb, aber eben spezialisiert auf die Branche.
Weil das ist richtig. Das ist
so,
richtig.
So war es jetzt
viele gemeint. Industrieunternehmen, Handelsunternehmen, Physiotherapeuten, die mich buchen für eine Vertriebsschulung und sagen, komm, wie kann ich da etwas dafür tun, dass ich an meine Kunden komme und so weiter. Wie kann ich meine Gespräche optimieren? Fahr doch mal mit unserem Außendienst mit, guck dem mal über die Schulter und so weiter. Das ist vollkommen klar. Ja.
Okay. Genau. Und das, was du ja jetzt auch noch mit anstrebst, ist eben auch den Kollegen, uns als DJs, jetzt eben den Vertrieb auch in diesem Bezug näher zu bringen.
Naja, sagen wir es mal so. Was ich wahrnehme, ist, dass sich seit Corona in der Branche extrem viel verändert hat. Das mache ich an verschiedenen Dingen fest. Also wenn ich zum Beispiel sehe, wenn in irgendwelchen Gruppen mal irgendwelche Jobs angeboten werden, wo jemand gesucht wird, dann sind da Kollegen dabei, die sich melden oder bewerben auf diesen Job, die früher sich nie gemeldet haben, wovon ich immer gedacht habe, die haben ihren Kalender bis oben in Rappeldicke voll, die haben gar keine Zeit für neue Jobs, die dann sagen, ich fahr mal eben 400, 500, 600 Kilometer hin, um da einen Job zu machen, zum Beispiel. Oder wo von vornherein, das ist sowieso ein Thema, was ich nicht verstehe, Gagen vorgegeben werden, die ruinös sind und die trotzdem sagen, hey, hier, ich mach das, und wo ich denke, ey Jungs, das kann doch nicht angehen. Und
einen gibt, der es günstiger macht.
Ja, aber das ist doch überhaupt nicht der Punkt. Also lass uns doch mal ganz ehrlich sein. Natürlich ist das Geschäft anders geworden. Also ich glaube, dass sicherlich der Veranstaltungs-, die Quantität rückläufig ist. Es wird deutlich weniger gefeiert wie früher. Das ist ein Trend, der seit Jahren da ist und der auch immer weitergeht. Also wenn wir jetzt vielleicht nicht von Hochzeiten sprechen, aber ich sag mal, allein das Thema Silberhochzeiten. Im Moment sind so viele Ehen, die vorher in die Brüche gehen, ja, wo einfach dann die Silberhochzeit nicht mehr gefeiert wird. Und selbst wenn sie dann noch verheiratet sind, dann gibt's immer noch viele, die sagen, nee, wir machen lieber eine Kreuzfahrt, als dass wir eine Horde Leute einladen und mit denen eine große Party machen. Also es wird, glaube ich, weniger gefeiert. Als Kind weiß ich, früher gab's in jedem Dorf einen Anglerball, einen Schützenball, einen Sportlerball, einen Feuerwehrball. Jeder Pupsverein machte einen Ball, ja, wo natürlich auch Musik gebraucht wurde. Heute gibt es vielleicht noch einen Ball der Vereine und der wird auch nur halb voll. Also insgesamt die Quantität ist deutlich weniger geworden. Ein bisschen kompensiert sich das, weil auch viele wirklich tolle DJs einfach nicht mehr am Start sind. Die Branche überaltert im Großen und Ganzen. Und trotz alledem werden viele panisch und sagen, oh, jetzt muss ich mit der Gage runter, damit man mich bucht.
Wir haben ja großteils sogar Kollegen, und das kann ich aus dem eigenen Umfeld sagen, und zum aktuellen Anlass leider auch aus weiterem Umfeld Kollegen, die eigentlich mitten im Saft stehen, die komplett auf dem, eigentlich man würde sagen fast am Zenit sind, mit Reichweite, mit Auftragsvolumen und allem drum und dran, die sich schlichtweg spontan einfach dazu entscheiden zu sagen, ich cancel alles,
genau,
ich höre auf,
genau,
obwohl sie vielleicht noch locker könnten 30 Jahre das so weitermachen, ja, auch auf dem Niveau, in dem sie sich befinden. Wir verlieren, wir sind ja, also ich bin mit Stefan zum Beispiel einer, ich sag mal, der Jüngsten in der Generation, die auch noch vollumfänglich breit abdecken. Der Nachwuchs, das bemängeln wir ja öfter, nicht alle, ich will sie ja nicht alle bei den Kamm scheren, aber die meisten, machen wir uns nichts vor, der Nachwuchs will für 2 Stunden David Guetta im Club spielen, nur mit dem Stick kommen und 3.000 Euro nach Hause nehmen. Ist überspitzt dargestellt. Aber Leute, die von 50er Jahre bis heute alles abdecken können, die eine gewisse Musikhistorie haben, die mit einem Mikrofon geschweige denn umgehen können, wenn es denn, na, es gibt ja welche, die schließen ja nicht mal mehr eins an. Diese Spezies, auf Deutsch gesagt, da sind gefühlt, sind wir so ab 30 die letzte Generation, die das noch beherrscht.
Definitiv.
Und das heißt natürlich, dass uns der Nachwuchs ausbleibt. Und wenn jetzt einer in so einer Generation, in so einem Alter, sich gezwungen sieht, zu sagen, nein, ich cancel das jetzt alles, weil das wird mir zu viel sogar, kann ja auch passieren. Ja. Das ist eine Entwicklung, die ich sogar noch trauriger finde, als dass der Nachwuchs nicht nachrutscht.
Ja, aber, und dann würde ich gerne noch mal kurz drauf zurückkommen, es gibt viele, die sagen, ja, die Preise sind kaputt und der Kunde will nicht mehr so viel bezahlen. Ich glaube, das ist überhaupt nicht wahr. Ich glaube tatsächlich.
Dann sind wir uns einig.
Ich glaube tatsächlich, dass der Kunde, der finanziell angespannt ist in der derzeitigen Situation, das kann ich gut verstehen. Die Gastronomie hat zugeschlagen ohne Ende, mussten sie auch, keine Frage. Es ist alles teurer geworden. Wir haben Inflation. Die Leute halten ihr Geld zusammen, egal wo auch immer du guckst, und stellen ihr Fest grundsätzlich in Frage. Ich glaube tatsächlich, dass die heute noch feiern, dass die einfach gut feiern wollen, dass sie einfach großartig feiern wollen. Und da kommt es nicht auf die letzten 100, 200, 300 oder 500 Euro an. Das ist doch, lass uns doch mal ehrlich sein, bei so einem Budget, was so eine Feier verschlingt, ja, angefangen von Gastronomie, neuer Anzug, neues Kleid, Probefrisur, Blumendekoration und. Das ist doch völlig egal, ob du bei dem Gesamtpaket nachher nochmal 300 Euro mehr oder weniger bezahlst. Das ist doch überhaupt nicht kriegsentscheidend. Wenn das entscheidend ist, dann wird doch das Fest grundsätzlich in Frage gestellt.
Richtig, genau, das ist auch ein Ansatz, den ich in den Gesprächen mit den potenziellen Brautpaaren gern mitnehme, wo ich sage, okay, wenn ihr, also es gibt ja auch welche, die dann sagen, okay, wo müssen wir jetzt mit einem preislichen Obergrenze und Untergrenze rechnen? Das ist ja schon mal humaner, als zu sagen, was kostet es am Telefon, sondern was kostet das jetzt? Ne, das ist ja auch mal, wo ich sage, du gehst ja nicht ins Autohaus und fragst, was kostet ein Auto?
Ja, aber wenn der Kunde die Frage stellt, hast du als Verkäufer schon einen Fehler gemacht.
Ja,
ja, eben. Genau.
Deswegen.
Genau. Das ist ja, also das ist ja
der, ich versuche dich ja zu triggern in die Richtung.
Ja, ja.
Genau.
Aber vielleicht nochmal eben in dem Zusammenhang, wenn ich das nochmal kurz sagen darf, was jetzt mit Verkaufstechnik nichts zu tun hat. Aber wenn ich mich in die Lage eines Brautpaares versetze, beispielsweise, die ihre Hochzeit planen, das sind im Vorfeld sind das 100.000 Dinge, die sie, über die sie sich Gedanken machen. Wen will ich einladen? Wo will ich feiern? Was ziehe ich für ein Kleid an? Was gibt's für Essen? Was gibt's? Der Wein wird probiert, Tischdekoration. Alles, damit für diesen einen großen Abend alles mega perfekt ist und wirklich nichts dem Zufall überlassen ist. Ja, fragst du eine Woche nach deiner Hochzeit deine Gäste, weißt du noch, welche Blumen wir auf dem Tisch hatten oder welchen Wein wir hatten? Das weiß keiner mehr. Fragst du bei der Silberhochzeit, weißt du noch, wie wir damals gefeiert haben? Das weiß jeder noch. Nichts, aber auch gar nichts ist so nachhaltig in der Erinnerung der Gäste wie die Stimmung an dem Abend. Und das bedeutet für mich, dass ich meinem Kunden klar machen muss, hey, mach dir doch bitte beim Einkauf dieser Dienstleistung für deine Hochzeit oder für deinen Geburtstag oder völlig egal, mach dir doch mindestens genauso viel Mühe wie beim Weinprobieren und beim Aussuchen der Tischdekoration.
Absolut. Und was du eben vorhin gerade gesagt hast, dass die Zahl der oder dass die Leute nicht mehr bereit wären, das Geld zu bezahlen, sehe ich auch zweischneidig. Natürlich, in der Gesamtentwicklung, wenn man das so sieht, keiner will wirklich gern Geld ausgeben. Das ist klar. Und wenn ich die Wahl habe zwischen, wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben jetzt wirklich nur preisorientierte Kunden, die wirklich sagen, okay, ich will wissen, was es kostet und so günstig wie möglich. Davon haben wir ja einige. Die gilt es ja für uns dann auch zu überzeugen, was die Dienstleistung bedeutet und warum das nicht funktioniert, was sie sich vorstellen, vielleicht in dem niedrigen Segment. Aber das Interessante ist ja, und das hast du ja auch gerade schon so angeschnitten, wenn ich den Leuten vorgebe oder wenn die Leute mir vorgeben, sie haben einen bestimmten Preisrahmen, dann muss ich denen ja auch zeigen, was sie für diesen Preisrahmen erwarten können und dann die Chance ergreifen zu sagen, okay, wenn ihr wirklich genau das wollt, nämlich Unvergesslichkeit, dann solltet ihr vielleicht auch darüber nachdenken, ob ihr dem Ganzen jetzt wirklich diesen Preisstempel aufdrücken wollt und sagen, das sind 600 Euro, dafür wollen wir uns 25 Jahre erinnern. Ist das eine schwierige Konstellation. Und deswegen sehe ich da ganz viel Aufklärungsarbeit genau auf der Stelle. Und wir haben einen aufklärungsbedürftigen Job, ganz ehrlich. Keine greifbare Dienstleistung. Es ist ja eine Sache, die wir nicht anfassen können und die sich auch erst danach zeigt. Du kannst ja bei der Location besichtigen, okay, Pfeiler hier, Fenster dort, Steckdose, na gut, das interessiert nicht, aber sieht schön aus. Beim Koch kannst du vielleicht Probe essen, Wein kannst du verkosten, Fotograf siehst du Bilder, beim DJ siehst du Videos, Fotos, vielleicht hörst du mal einen Mix, aber wie aussagekräftig ist das? Du kannst den DJ wirklich vorher eigentlich nicht wirklich bewerten anhand deiner eigenen Erfahrung, wenn du ihn nicht irgendwo erlebt hast. Und deswegen ist es für uns, und das sehe ich so, deswegen finde ich das geil, dass wir sprechen können, deswegen finde ich es für uns so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie gehe ich meine vertriebliche Art und Weise an, um den Kunden zu überzeugen oder beziehungsweise den Kunden klar zu machen, was es bedeutet, was er von mir möchte und was er dafür bereit sein muss auszugeben.
Lass mich dazu ein bisschen was sagen.
Ja.
Also geh mal davon aus, das größte Problem im Vertrieb, egal in welchem Bereich, sitzt immer beim Verkäufer zwischen den Ohren. Wenn der Verkäufer denkt, das ist der Preis, dann ist das der Preis. Und dann wird er den auch nicht wegdiskutieren können. Das ist einfach so. Das erlebe ich immer bei, ich sag mal, Kollegen, die keinen vernünftigen Preis am Markt durchsetzen können. Ja, also ich habe dir eben schon erzählt, dass ich sehr, sehr gut vernetzt bin in der DJ-Szene, dass ich sehr, sehr, sehr viele Kollegen persönlich kenne. Das führt natürlich dazu, dass ich fast jede Woche irgendwelche Notfälle habe, dass Leute bei mir anrufen und sagen, du, ich habe hier einen Notfall, wir brauchen für Samstag noch Musik und kannst du dem helfen? Und dann geht das normalerweise relativ fix. So. Jetzt ist es so, dass der DJ mir sagt, ich habe hier einen Fall und die suchen Musik und es darf nur 500 Euro kosten. Als Beispiel. Ja. Was ich grundsätzlich mache, ist, dass ich mit den Leuten vorher spreche. Und ich sie im Rahmen dieses Telefonates immer frage, haben Sie denn eine Vorstellung, was dann der Kollege kosten darf? Und fast alle, also weit über 90% der Leute sagen, ich habe überhaupt keine Vorstellung. Können Sie mir helfen? Und dann sage ich selbstverständlich, klar. wenn Sie sich das vorstellen, ähnlich quasi wie bei einem Auto. Ja, Sie können sich einen Lada kaufen, der kostet vielleicht 8.000 Euro. Sie können sich einen Rolls-Royce kaufen, da sind Sie irgendwie bei einer 500.000 vielleicht. Ja, am Ende landen dann die meisten beim Golf oder beim Passat. So ist es beim DJ auch. Ja, wenn Sie lange genug suchen, dann finden Sie jemanden, der macht Ihnen die ganze Nummer für 250 Euro. Dass das nicht marktgerecht ist, das können Sie selber ausreden, da brauchen Sie keine Betriebswirtschaft studiert haben. Und wenn Sie an den richtigen Wedding Planner geraten, dann wird er Ihnen sagen, also machen Sie doch bitte keine Experimente bei Ihrer Feier. Wir haben den Kollegen für Sie, der kostet 300.000 Euro. Da bewegt sich das ganze Spiel. Und wenn Sie am Ende des Tages eine vernünftige Leistung haben wollen, dann sollten Sie, je nachdem, wie lange das dauert und wie groß das ist, irgendwo zwischen 1.000 und 1.500 Euro rechnen. Ja, sagen die, das haben wir uns auch so vorgestellt.
Dann so, haben Sie sich das vorgestellt, ja. So.
Obwohl der Kollege, der gesagt hat, kümmere dich mal um diesen Kunden, gesagt hat, die wollen nicht mehr als 500 Euro ausgeben.
Ja.
Ganz, 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 ganz wichtig. Ja.
Ich habe manchmal den Eindruck, weiß ich nicht, ob du mir da zustimmen würdest, ich habe manchmal den Eindruck, es hat oftmals mit Kapazitäten und Faulheit zu tun. Also mit zeitlichen Kapazitäten, gerade bei den Nebenberuflern, weil die im Hauptberuf sehr eingespannt sind und einfach keine Lust oder Zeit haben, sich mit den Leuten dann eine Stunde hinzusetzen und die beraten zu müssen. Ich glaube manchmal, dass es bei vielen Kollegen so eher der Dorn im Auge ist. Die wollen hinfahren, Musik machen, ja, aber sie wollen sich mit dem davor nicht beschäftigen.
Ja, ich glaube, das Thema ist tiefer, viel, viel tiefer, viel, viel tiefer. Ich glaube, wenn du 100 Discjockeys fragst, welche Kosten hast du, dann sind da 95 dabei, die dich mit großen Augen angucken und die Frage nicht beantworten können. So.
Die kommen noch auf die Fahrtkosten vielleicht.
So, ja, dann fahre ich mal 100 Kilometer, dann brauche ich mal 12 Euro Sprit. Ja, das ist das, was ich dann fürs Fahren brauche. Ja, ich brauche den Wagen nicht waschen, ich muss den nicht versichern, ich muss keine Steuern bezahlen, keine Inspektion machen, keine Winterreifen, gar nichts. Ja, also, was ich sagen will, ist folgendes. Ich glaube, dass wir alles gute Menschen sind. Alles durch die Bank weg. Niemand hat im Sinn, andere schädigen zu wollen. Wenn ich jetzt selber nicht weiß, welche Kosten ich habe, und auch nicht weiß, welchen zeitlichen Aufwand betreibe ich denn. Ja, ich habe also ein Gagenniveau, was nicht kalkuliert ist. Ich habe doch nicht mal vor meiner eigenen Arbeit Respekt. Mhm. Ich habe vor Jahren mal für mich eine Kalkulation gemacht. Ich sage so, mal gucken, was habe ich an Kosten im Jahr, teile das durch die Anzahl der Veranstaltungen, kam auf, keine Ahnung, 287 Euro und ein paar kaputte. So. Da habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt 600 Euro kriege, ja, vom Kunden, Mehrwertsteuer runter, bleiben 500, ja, 287, sagen wir 280 Euro Kosten runter, bleiben 220 Euro. Wenn ich dann das teile durch die Anzahl der Stunden, die ich habe, dann bin ich bei 24 Stunden Arbeit mit einer Veranstaltung. Das ist ja nicht nur hinfahren, aufbauen, tralala, nach Hause fahren. Ich muss auch mal die Kabel durch den Lappen ziehen, ich muss auch mal stundenlang am Telefon sitzen, Hochzeiten 5-6 Mal mit Trauzeugen, Schwiegereltern und der will noch was und der will noch was. Das ist ja alles Zeit, die ich nicht aufwenden müsste, wenn ich kein DJ wäre. Ich habe ein Arbeitszimmer, was ich nicht brauche, wenn ich kein DJ wäre. Mein Auto könnte 2 Nummern kleiner sein. Ich bräuchte keinen Abstellplatz für das Material und für den Anhänger und. Das sind ja alles Dinge, die in meinem Leben nur stattfinden, weil ich DJ bin. Das heißt, wenn ich 220 Euro für meine Arbeit habe, ja, und teile das durch 24 Stunden, habe ich keine 10 Euro Unternehmerlohn für eine Stunde. Während der andere den Braten aufträgt mit der schwarzen Hose und weißen Hemd und geht mit 13 Euro nach Hause. Zu der Zeit damals.
Ja.
Finde den Fehler.
Ja, genau das ist es. Also,
aber wenn ich keinen Respekt vor meiner eigenen Arbeit habe, wie soll ich dann selbstbewusst und auch ohne ein schlechtes Gewissen dem Kunden einen Preis kommunizieren?
Ja, genau das ist nämlich der Punkt. Die Unwissenheit auch im Vorfeld über die eigene Dienstleistung oder über das eigene Angebot und die eigenen Aufstellungen nicht. Genau. So.
Und sie glauben, wenn ich jetzt 50 Euro mehr nehme wie der andere, dann bucht mich keiner. Dann greift er zum billigeren Kollegen. Der Kunde, der sagt, du bist zu teuer, der will eigentlich nur sagen, mir fehlen Argumente, warum ich dich und nicht jemand anders buchen soll.
Das ist ein so greifender Satz, genauso wie du ihn gesagt hast.
Ja.
Das ist genau, so stelle ich es mir vor, so hätte ich es zum Beispiel auch gern, dass einfach mal jemand eben wie du sich auf die Bühne stellt und den Kollegen in einem Raum eben genau das auch mal vermittelt. Auch mal wirklich so ungeschönt, ungeblümt, wirklich auch mal solche konkreten Leitsätze, da würde ich sie jetzt für mich bezeichnen, sowas einfach mal mitgibt. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass überhaupt wir als DJs, gut, wir als DJ Allianz bieten natürlich auch Inhalte an in verschiedenen Formen, aber Gibt es eine Möglichkeit, wo ich mich als DJ vielleicht demnächst mal informieren kann über genau dieses Thema?
Also auf jeden Fall ja im Januar in Kassel auf der Messe der DJ-Allianz. Da freue ich mich jetzt schon drauf, dass wir da an allen Tagen da so eine kurze Session machen und ich einfach da mal so ein bisschen Extrakt euch mitgeben werde. Und tatsächlich habe ich vorher noch für den Toten Sonntag, das ist der 23. November, Pitch Perfect geplant. Das heißt, wir machen ein Coaching, wo wir uns morgens um 11 Uhr treffen, wo wir dann nachher gemeinsam Mittag essen und wo wir dann also bis 18 Uhr, wenn von mir aus auch bis 19 Uhr, müssen wir sehen, wo wir also den ganzen Tag uns ausschließlich mit dem Sales Talk, mit dem Verkaufsgespräch beschäftigen. Das ist so wichtig, ich glaube, dass nicht mal die Zeit da ausreicht, aber dass wir da einfach mal hinsetzen und mal überlegen, wie findet so ein Verkaufsgespräch statt? Was ist wichtig? Da gibt's keine Rhetorik-Tricks und kein Psycho und gar nichts. Einfach nur nackte Wahrheit. Das sind die Grundlagen, das sind vielleicht die Schritte, die passieren müssen. Das bedeutet am Ende für dich auch, dass du ein Analyse-Tool hast, ja, weil wenn du mal nicht gekauft oder verkauft hast, dass du selber für dich eine Analyse machen kannst und sagen kannst, okay, das ist vielleicht so ein Punkt im Verkaufsgespräch, wo ich noch ein bisschen schärfer argumentieren muss oder wo ich noch besser werden muss oder mir mehr Mühe geben muss oder. Ja, auch das ist ja so ein Thema, wo viele sich auch nicht mit beschäftigen, dass man einfach mal eine Strichliste macht und sagt, so, ich habe jetzt nicht verkauft, weil, ja, oder ich habe verkauft, wie ist meine Abschlussquote überhaupt? Wie viele Gespräche brauche ich, damit jemand sagt, ja, du hast mein Vertrauen?
Ja. Es ist ja nun mal so, dass genau. Ein gewisser Prozentsatz sollte dann im Kopf sein, der, wo man dann sagt, okay, wenn ich von so.
DJs aufgepasst! Wo kannst du heute eigentlich noch PA-Anlagen oder DJ-Technik live testen und direkt miteinander vergleichen? Online-Shops sind praktisch, aber dort spürst du nicht die Haptik eines Controllers und Probe hören? Keine Chance! Auf der Qpoint.dj am 11. und 12. Januar 2026 in Kassel bekommst du genau das. Über 1000 Quadratmeter vollgepackt mit DJ-Equipment, Lichttechnik, Softwareherstellern und echten Profis, die ihr Wissen mit dir teilen. Teste, vergleiche, vernetze dich und sichere dir die besten Deals direkt bei den Marken. Mit dabei Alpha Theta mit Pioneer DJ und Recordbox, Chauvet DJ, Sagitta, Hayspace, Book It Up, K&M, HK Audio, Eurolight und viele weitere. Auf unseren drei Stages erwarten dich den ganzen Tag Impulse und echtes Know-how. Unter anderem von Ex-Scooter-Produzent Sebastian Schilde, Ronny Rockstroh, Katrin Mendelsen und vielen anderen. Hol dir jetzt dein Ticket für nur 29,99. Qpoint.dj. Wir sehen uns in Kassel.
So viele Gesprächen, so und so viele Abschlüsse mache. Ist das für mich auch in Ordnung? Damit kann ich dann auch leben. Da muss ich mich auch mit auseinandersetzen.
Zeig mir den Verkäufer, der nicht jeden Tag fünfmal seine Geschichte erzählt und der nicht mindestens zweimal aufschreibt. Das ist einfach so.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich genau auch das, was ich meine. Also du hast es ja gerade konkretisiert. Es gibt das Angebot am Toten Sonntag.
Toten Sonntag, genau.
Wo findet das statt?
In Barnsdorf. Barnsdorf ist so eine kleine Gemeinde zwischen Bremen und Osnabrück, von der Autobahn in 20 Minuten zu erreichen. Ja, ist ein tolles Hotel, 4-Sterne-Hotel, wo wir uns einfach da es richtig gemütlich machen, es uns richtig gut gehen lassen und wo wir einfach dann die Ruhe haben und die Zeit haben, einfach mal Verkaufstechnik zu inhalieren, sage ich mal. Genau.
Inhalation.
Sehr Inhalation, schön. Genau.
Und mehr Informationen finden wir. Wo genau?
DJ Meetup Nordwest oder djmeetup.de, genau, da ist alles nochmal beschrieben und ich glaube, auf der Seite der DJ Allianz wird es auch nochmal irgendwie veröffentlicht.
Wir werden
es
auf jeden Fall mit kommunizieren, unter dem Reiter Termine, kurz mit auftauchen.
Genau.
Und
es gibt auch ein Special-Angebot für Mitglieder der DJ Allianz, das dürfen wir auch vielleicht noch sagen, weil wir da eben halt, weil ich das einfach großartig finde, was ihr macht und weil ich das gerne auch unterstützen möchte, haben wir da gemeinsam nochmal ein Special-Deal gemacht für die Mitglieder der DJ Allianz.
Das schreiben wir dann mit rein. Herzlichen Dank
dafür. Sehr, sehr gerne. Sehr. Und da werden wir auch erfahren, das kann ich jetzt schon mal so ein bisschen spoilern, was das Ganze mit dem Spiegel zu tun hat.
Also ich habe eine Ahnung. Ja.
Du hast eine Ahnung?
Ich habe eine Ahnung, warum du mit einem Handspiegel durch die Gegend rennst.
Weil der einfach handlich ist.
Also ja, das Handy.
Ich hätte auch einen Meter mal Meter nehmen können, ja. Das ist völlig egal.
Also ich metaphorisch gesprochen würde ich jetzt vermuten, dass es darum geht, sich öfter einfach mal den Spiegel vorzuhalten oder eben die Möglichkeit, sich tatsächlich, ich hoffe, ich teaser jetzt nicht zu viel.
Ja, können wir ja.
Genau.
Ja.
Dass man wirklich auch ab und zu mal in den Spiegel guckt und sich selbst vielleicht sowohl mimisch, rhetorisch und Co. Dann überwacht oder aber einfach mal einschätzt, ja. Wie wirke ich auf andere.
Ich kann vielleicht schon mal ein Thema sagen, wenn du mal im Spiegel gucken magst. Viele Leute sagen ja, als Verkäufer musst du gut reden können. Und wenn du in den Spiegel guckst, dann wirst du feststellen, du hast zwei Augen, du hast zwei Ohren.
In der Tat.
Und du hast nur einen Mund.
Das ist asymmetrisch, oder?
Genau so solltest du deine Sinnesorgane einsetzen. Du musst nicht reden können als Verkäufer. Du musst aufmerksam zuhören können.
Ich höre.
Ja. Das ist total wichtig. Wenn du dir das klar machst, dass du nicht reden können musst, sondern dass du zuhören können musst, dann hast du schon das halbe Gespräch für dich gewonnen.
Bei mir zum Beispiel vielleicht was bei dir auch thematisiert. Ich weiß nicht, ob du es so unterschreiben würdest. Ich nutze das ja auch gern, dass ich bei den Erstkontakten mit den Brautpaaren am Telefon eigentlich am liebsten die Begrüßung kurz sagen, worum es geht. Und dann versuche ich eigentlich den Moment abzupassen, dass ich sie erstmal reden lasse. Sie fangen meistens wirklich von alleine an. Ach ja, und ja, wir wollten und deswegen wegen unserer Hochzeit und wir hatten ja dies und jenes. Und ich lasse sie so lange, wie es geht, ausreden, weil ich von mir jeden einzelnen Ankerpunkt suche, auf den ich dann einen, der mir Informationen gibt, genau. Um darauf einzugehen. Genau. Und das ist, glaube ich, auch das, worauf du gerade hinaus wolltest, das Zuhören.
Intuitiv auf jeden Fall richtig, definitiv. Du brauchst die Fakten. Also auch das vielleicht mal so ein Spruch aus meiner Sprüchekiste. Information ist die Munition für deine Argumentation.
Auch schön.
Information ist die Munition für deine Argumentation.
Das wird der Titel dieses Podcasts.
Okay. Nein, aber es ist tatsächlich so, der schönste Klang der Welt für jeden Menschen ist die eigene Stimme.
In der Tat.
Und es gibt kaum Gelegenheit, dass Menschen aufmerksam zuhören. Und wenn du deinem Gegenüber sympathisch rüberkommen möchtest, ja, dann musst du ihm den Raum geben, Raum schenken, ja, dass er sprechen kann, dass er sich dir mitteilen kann, dass du sogar Kontrollfragen stellst oder noch weiterführende Fragen stellst, ja, damit er erkennt, hey, der interessiert sich wirklich für mich. Ja, solange er dir nicht wohlgesonnen ist, es ist 3-4 Mal so schwierig, entsprechend ihn nachher auch zum Abschluss zu motivieren.
Es ist bei mir schon etwas länger her, dass ich Vertriebsschulungen machen musste. Ich war ja auch im Außendienst mal unterwegs. Und da war zum Beispiel ein wesentlicher Bestandteil in der Gesprächsführung, ist die Ebene, auf der man sich begegnet. Wo positioniert man den Gegenüber? Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wie man seinem Gegenüber den Spielraum lässt, wie er sich mir gegenüber überhaupt aufgestellt fühlt. Fühlt er sich unter mir oder fühlt er sich über mir? Du kannst es wahrscheinlich deutlich besser erklären, aber ist das auch ein Bestandteil, der bei uns zum Tragen kommt?
Ja, sehe ich jetzt nicht ganz so. Tatsächlich ist es so, wenn du, ich sag mal, deutlich über ihm bist, als er ist, in der Art und Weise, die du mit ihm besprechen willst, dann musst du einfach dir darüber im Klaren sein. Du kannst wohl runter, aber er kann nicht hoch. Das heißt, ihr müsst euch auf Augenhöhe treffen. Und natürlich ist es so, wenn du mit ihm fachlich etwas besprechen willst, dann hast du natürlich als Profi in deinem Bereich, sei es jetzt Tischstöcke oder, hast du immer in der Regel einen Wissensvorsprung, wo du einfach gucken musst, hey, muss ich da jetzt den großen Larry raushängen lassen, in der Hoffnung, dass ich ihn überhaupt nicht erreiche, weil ich einfach deutlich über ihm stehe, oder muss ich einfach runter und versuchen, auf seiner Augenhöhe mit ihm das Ganze zu besprechen. Das ist sicherlich so. Aber da gibt's vorher noch ganz, ganz, ganz viele andere Themen, die total wichtig und spannend sind und die noch grundlegender sind.
Mir fällt da zum Beispiel was ein, womit ich mich gerne auseinandergesetzt habe, das habe ich tatsächlich für mich alleine gemacht, aufgrund der Erfahrungen der schiefgelaufenen Gespräche, sei es am Telefon, bei Erstkontakten oder dann auch im Gespräch. Ich habe auch lange Zeit den Fehler gemacht. Fehler, es gibt verschiedene Wege, aber ich für meine Arbeitsweise entpuppte sich das als Fehler, den Preis zum Schluss zu nennen. Und daraus resultierten oftmals dann eben fehlgeschlagene Verhandlungen. Und womit ich mich dann ganz konkret auseinandergesetzt habe, war das Thema Einwandbehandlung. Nämlich, weil ich ziemlich früh damals an den ersten Argumenten gescheitert bin. Und das sind so Schlagsätze wie, ja, wir haben schon ein Angebot für 500 Euro. So nach dem Motto, was, wenn du jetzt 600 sagst, sind wir eh raus, so nach dem Motto. Und darauf einzugehen, oder wir haben ja nur einen Geburtstag und keine große Hochzeit, wo ich mir dann auch, na, heute bin ich da sicher drin, sicherer. Ich würde nicht sagen, dass ich sicher bin. Ich habe immer noch meine Wackelmomente. Ich erzähle den Kollegen auch gern davon, wie ich es mache. Und das sind einfach so Sachen, das, mittlerweile habe ich da auch eine Leidenschaft für mich entdeckt, das auszuarbeiten, was kann ich dem Kunden denn entgegnen, wenn er mir mit solchen Floskeln kommt. Das sind ja zum Teil wirklich Floskeln so, ne? Wir haben ja nur einen Geburtstag, wo ich sage, ja, das ist die gleiche Zeit für mich. Ich bin die gleiche Zeit unterwegs. So, so Schlagsätze einfach mal. Ich will jetzt nicht, noch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber Einwandbehandlung ist für mich ein wichtiges Thema. Was ich selbst so gern mitnehmen möchte, noch mehr vertiefen, ist das auch in deinen Augen wichtig und wird das Bestandteil auch sein von dem, was du berichten wirst?
Mal angenommen, du bräuchtest gar keine Einwandbehandlung. Wie wäre das denn für dich?
Das ist eine geile Frage. Ich würde jetzt aus der Pistole geschossen, würde ich sagen, dann wäre es ja fast langweilig.
Genau. Genau. Also ich glaube tatsächlich, dass du keine Einwandbehandlung brauchst. Ich glaube tatsächlich, also wenn ich mit jemandem telefoniere, der Bock hat, einen DJ zu buchen, ja, grundsätzlich tue ich erstmal so, als wenn es nicht um mich geht, sondern dass er grundsätzlich einen DJ buchen will. Das ganze Gespräch. So. Und ich stelle vorher 100.000 Fragen. Und wenn ich das Gefühl habe, das matcht, und wenn ich das Gefühl habe, das passt, und ich frage irgendwann auch nach dem Budget, was er sich vorgestellt hat, und auch das passt, erst dann sage ich ihm, ob ich Zeit habe oder nicht.
Okay.
Ansonsten mache ich vorher mein Buch zu. Wenn du sagst, ich, keine Ahnung, jetzt sag mal eine Zahl, ich koste 1.000 Euro für die Zeit von bis, und er hat eine Idee von 500. Wie groß ist denn die Chance, dass du den hochgehandelt kriegst?
Ja, würde ich für mich bei 50-50 einschätzen, weil letztendlich ist es ja, das liegt ja an mir, wie gut ich jetzt
rein. Das ist genau der Punkt. Wenn du vorher eine vernünftige Fragen, von vernünftigen Fragenkatalog stellst, dann wird er gar nicht auf die Idee kommen, dass das nur 500 Euro kosten darf. Dann kannst du immer noch sagen, wissen Sie, ja, 500 Euro ist ein realistischer Preis, wenn Sie sich an jemanden wenden, der Ihnen die Technik bringt.
Jetzt verstehe ich, worauf die Nase, jetzt, ja, ergibt es auch für mich ein Bild, hast du recht, ja.
Also, ich glaube, Einwand, also ich glaube, dass du unterscheiden musst zwischen Einwand und Vorwand. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das wirst du auch kennen, wenn du irgendwie an einer Vertriebsschulung schon mal teilgenommen hast, dass du weißt, ein Einwand kann ich gegebenenfalls entkräften, ein Vorwand nicht. Ja, und wenn jemand sagt, ich habe eine Idee von 500 Euro, dann ist das ein Vorwand, ja, weil er weiß, deine Leistung nicht zu schätzen, oder du hast sie vorher nicht vernünftig rübergebracht.
Wollte ich gerade sagen, oder die Aufklärung fehlt eben.
Genau.
Das Unwissenheit. Genau. Ja, ist ja nicht immer gleich als Vorwurf zu machen.
Aber das ist genau der Punkt mit der Struktur, dass du strukturiert verkaufen musst, dass du wirklich Schritt für Schritt dein Gespräch abarbeiten musst, damit es am Ende erfolgreich wird. Stell dir das vor, ich meine, ich bin jetzt schon alt, du bist ja deutlich jünger, aber früher sind wir nach Landkarte gefahren und dann kamen die ersten Navigations-CDs oder Disketten, die wir in einen Computer stecken mussten. Ja, und dann haben wir gesagt, so, wir wollen jetzt da hinfahren, und dann hat uns der Computer eine Liste ausgedruckt, erste Straße rechts, fünfte Straße links und so weiter und so fort.
Ach, kenne ich noch von meinen Eltern, die damit vorne gesessen haben. Also ja, ich bin noch nicht so alt, wie ich aussehe, stimmt.
Genau. Also stell dir vor, du hast dich an diese Fahrempfehlung gehalten von dieser Navigations-CD oder CD-ROM oder Diskette oder was auch immer. Da hast du mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann dein Ziel erreicht. So, würdest du jetzt diesen Fahrplan, den du hast, zerschneiden, wo du jede Etappe auf einen extra Streifen machst, und würdest die Reihenfolge vertauschen, dann würdest du nie ankommen.
Mit Sicherheit nicht,
so. Nee. Und genau das passiert, wenn du in deinem Verkaufsgespräch die Reihenfolge vertauscht. Wenn ich irgendwo reinkomme und als erstes sage, hier unten rechts müssen Sie unterschreiben, kostet 3.000 Euro, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute sagen, Yippie, nicht ganz so groß.
Das stimmt wohl.
So. Wenn ich ihm aber vorher erkläre, was er will und warum das genau zu ihm passt und warum das ein einfach geiler Preis ist und so weiter und so fort, wird er sagen, wie, reicht denn das?
Ja.
Ja.
Da wollen wir hin.
Genau.
Genau. Ich habe eine Frage, die uns in allen Regionen gleichermaßen immer wieder gestellt wird, obwohl sie nur wenige, würde ich behaupten, betrifft. Nämlich genau die schlecht dabei wegkommt. Siehst du einen Unterschied In der preislichen Gestaltung oder im Budgetrahmen von Ost und West, siehst du sowas noch?
Puh. Ganz ehrlich, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube auch, dass es im Osten Leute gibt, die gutes Geld verdienen und die auch bereit sind, für eine gute Dienstleistung etwas auf den Tisch zu legen. Das glaube ich ganz, ganz sicher. Ich glaube auch, dass da das Hauptproblem beim Verkäufer zwischen den Ohren ist. Das ist einfach so. Das hängt aber auch tatsächlich mit der Branche zusammen. Niemand kalkuliert. Alle glauben, ich darf nicht teurer sein wie der andere, dann bucht mich keiner. Wobei total spannend ist, dass die Kollegen, die höchsten Preise nehmen, immer ausgebucht sind und die am preiswertesten sind, immer Zeit haben. Ja, also das ist schon mal. Ich habe eine Geschichte gehört früher von einem in meiner Vertriebsschulung bei dem Unternehmen. Die handelte von einem Vater, der ein Schuhmacher war und der zwei Söhne hatte. Und hat den einen Sohn dann in die Welt geschickt, um zu gucken, was er machen kann und was er lernen kann. Und der ist dann also in Afrika gelandet und ist nach 4 Wochen völlig niedergeschlagen wiedergekommen und hat gesagt, du, in Afrika ist nichts los, so die laufen alle barfuß, da können wir keine Schuhe verkaufen. Und dann ist der zweite Sohn auch nach Afrika gefahren und er ist gerade angekommen und schickt sofort ein Telegramm: Papa, 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 schick sofort Schuhe, die laufen alle barfuß.
Was schön.
Ja.
Aber musst du erstmal kurz noch drauf rumdenken, aber es kam, ja.
Genau das ist der Punkt. Ja, die Frage, willst du einen Discjockey buchen oder willst du einen grandiosen Abend? Du kaufst keinen Mann, der schwere Boxen schleppt und CDs oder Musik auflegt. Das ist nicht der Job. Der Job, den meine Kunden bei mir kaufen, ist Erfahrung und Gefühl. Nichts anderes.
Genau.
Ja, und ich sorge dafür, ja, dass wir einen Stimmungsbogen bilden, der für einen einzigartigen, großartigen Abend sorgt, wo sie auch nach Jahren noch gerne dran zurückdenken. Das ist meine Kompetenz.
Richtig. Und das ist der wahrscheinlich aus meiner Sicht größte Hebel, den wir überhaupt dort haben, mit der Emotion auch die hervorzuheben.
Jetzt guckt ihr doch mal die Webseiten der Kollegen an. Die führen auf, welche Boxen sie haben und mit welchem Apple MacBook sie auflegen und mit welchem Controller. Und das interessiert doch niemanden.
In der Tat ist das eine Baustelle.
Das ist, ich glaube tatsächlich,
wenn wir müssen dazu sagen, wenn sie überhaupt eine Webseite haben.
Ja,
das ist ja das nächste Thema.
Aber das ist doch das, worüber sie sich positionieren, über ihre Technik. Wenn du 10 Kollegen hast und stattest die mit derselben Anlage aus und stattest die mit denselben 150 Musikstücken aus, die sie im Laufe des Abends brauchen, du kriegst doch 10 verschiedene Partys.
Mit Sicherheit natürlich, weil das immer vom Charakter abhängt.
Das ist überhaupt nicht vergleichbar.
Genau, und das ist genau das, was ich finde ich schön, dass das mal so hervorkommt, auch gerade aus deiner Perspektive, dass es tatsächlich am Ende vom Charakter abhängt, also von der Person abhängt und nicht von der Technik.
Genau.
Ja, absolut. Das ist absolut ein schönes Statement, das ich gern so nochmal, das müssen wir irgendwo mal rausfiltern noch so. Das könnte dem einen oder anderen Kollegen mehr bewusst werden.
Ne? Dafür stehe ich jeden Tag auf.
Ja,
definitiv.
Auch das allgemein, wir hatten es auch gestern beim Crossfade in Mecklenburg. Mhm. Ganz klares Statement eines Kollegen, dass es ihn regelrecht ankotzt, dass es in der heutigen Zeit unter den DJs zu 90% nur um deren Technik geht oder um andere Technik und auch die Nachfrage, das kriegen wir ja bei den Workshop-Nachfragen oder ja, Workshop-Nachfragen sind sowieso gering, ist auch kein Geheimnis. Es will keiner in sich selbst investieren, lieber in Technik. Und das hat der Kollege ja auch gesagt, das kotzt mich an, dass es eigentlich niemals oder sehr selten um das geht, um das es eigentlich wirklich gehen sollte, nämlich um das, was wir darstellen, was wir als Aufgabe haben und natürlich dann die Musik. Mhm. Ob das die Historie ist, ob das Stimmungskurven sind, ob das Dynamiken sind, wo macht was Sinn, in welchen Konzepten, ne? Dass der Veranstalter vielleicht nicht so begeistert ist, wenn du 6 Stunden Peak Time spielst, also der Clubbetreiber zum Beispiel, weil der auch eine Bar noch zu bedienen hat.
Ja, logisch.
Und das sind Sachen, wo wir auch den Eindruck gewinnen, dass sich damit heutzutage von den Leuten, die damit jetzt anfangen oder angefangen haben, von dem Nachwuchs, würde ich mal so sagen, sich kaum noch einer gezwungen sieht, sich damit auseinanderzusetzen, weil es dort primär darum geht, ich brauche erstmal geile Technik, bevor ich ein DJ werden kann. Mhm. Das ist halt schade. Das ist sehr, sehr schade. Und das gilt es natürlich auch für uns in der Aufklärung dann ein bisschen entgegenzusteuern.
Ja.
Ne? Und das ist auch genau das Gleiche, mindestens so wertvoll wie die Musik, mit der wir arbeiten, ist eben auch, das sich mit sich selber auseinanderzusetzen.
Ja.
Und deswegen halte ich den, gerade den Aspekt Vertrieb und die eigene Persönlichkeit hervorzuheben in dieser Kombination eben für so enorm wichtig.
Das ist der Grund, warum wir das machen. Ja.
Genau. Hast du noch hast du eine Idee, wie wir einen Kollegen, der jetzt gerade anfängt, was würdest du ihm denn somit auf den Weg geben, wenn er jetzt sagt, okay, ich stehe jetzt mit 16 bis 18 Jahren und sage, okay, ich habe Kollegen gesehen, das finde ich geil und was die auf Festivals machen, ganz geil. Ich mag aber auch alles andere und möchte damit beginnen. Was würdest du denn als erstes empfehlen, womit er sich auseinandersetzt? Mit der Musik, mit der Technik oder mit der vertrieblichen Komponente?
Das ist schwierig, weil...
Deswegen stelle ich die Frage.
Genau. Also ich bin nun Vertriebler durch und durch und ich glaube, dass das so wichtig und so wesentlich ist, gerade wenn ich auch mit dem Geschäft irgendwann Geld verdienen will, dass ich mich nicht früh genug mit dem Thema beschäftigen kann. Also das ist einfach so, egal was ich mache, ob auf dem Festival oder auf der Goldenen Hochzeit oder auf dem, keine Ahnung, Kegelball, du musst das Thema beherrschen, du musst verkaufen können.
Das war die Perspektive aus der vertrieblichen Sicht.
Genau,
richtig.
Was ich auch wahrnehme, ist, dass viele DJs sich einfach selber abfeiern wollen, ja, und dass sie es einfach total cool finden, was sie machen und dass sie überhaupt keine betriebswirtschaftlichen Aspekte bedenken und dass sie das Geld, was sie im richtigen Leben verdienen, wieder versenken im DJ-Business, weil sie Technik rund um sich zukaufen. Ich hatte ein schönes Erlebnis, vielleicht darf ich das nochmal kurz erzählen.
Klar.
Ich habe vor Jahren mal irgendwie, keine Ahnung, 24 Floorspots gekauft, Akku-Floorspots, die man dann zur Illumination dem Kunden mitvermieten konnte und irgendwann sah ich bei Facebook dann ein Foto von einem Kollegen, nennen wir ihn mal Heinz. Und ich habe ihn dann angerufen und gesagt, Mensch Heinz, ich habe gesehen, du hast dieselben Floorspots wie ich, gleiche Menge. Erzähl mal eben, was nimmst denn du dafür, wenn du die mit anbietest? Und dann druckst er so ein bisschen rum. Ich sage, Heinz, Mensch, komm, kannst du doch erzählen, wir sind doch unter uns und das ist doch einfach nur mal rein interessenhalber. Ja, Ich sage, komm, erzähl. Ja, sagt er, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe versucht, die zu verkaufen, aber ich kriege da kein Geld für. Ich bringe die jetzt einfach umsonst mit. Ja? Wo ich dann gedacht habe, ja? Just in der Zeit hatten wir auf einen Abend in der Woche mal Oliver Schumacher eingeladen in ein Hotel, der uns dann so ein 3 Stunden Vertriebsseminar gemacht hat. Für, ich glaube, 70 Euro haben wir damals bezahlt mit Mehrwertsteuer, wer dann daran teilnehmen wollte. Ich sag, du, Heinz, hast du dich denn schon angemeldet für das Vertriebsseminar mit Oliver Schumacher? Ja, sagt er, das brauche ich ja nicht. Also Vertrieb beherrsche ich aus dem FF. Da gibt's ja überhaupt keine zwei Meinungen. So, das ist so der Punkt, wo ich dann denke, Jungs, ihr gebt so viel Geld für Lampen aus oder für alle möglichen anderen Sachen, wo ihr oftmals nichts für wiederkriegt. Aber wenn ihr Wissen bekommen könnt, was euch euer ganzes Leben lang Profit bringt. Lass uns mal sagen, jemand, der diese Pitch Perfect besucht, schafft es aufgrund der Informationen, die er an dem Tag kriegt, vielleicht nur 100 Euro am Abend umzusetzen, mehr umzusetzen als vorher. Ja, und er macht vielleicht nur 20 Jobs im Jahr, nicht viel. Ja, ist das doch eine großartige Investition. Du kriegst doch eine Verzinsung wie nirgendwo anders.
Auf jeden Fall. Ich hätte dazu auch noch eine kurze Anekdote. Ich wollte eigentlich mit Stefan darüber im nächsten Podcast sprechen, aber ich glaube, es passt ganz gut hier rein, weil es hat mich traurig gemacht, was ich am vergangenen Wochenende erlebt habe. Und es spielt so ein bisschen auf die Investition in sich selbst an. Und dabei ist mir auch wichtig zu betonen, und das darauf zielt das Ganze ab, dass es nicht vom Alter abhängig ist, ob ich jetzt anfange oder ob ich schon 20 Jahre dabei bin oder 40. Und es sind, und das ist jetzt wirklich rein subjektiv und weit aus dem Fenster, ich bin der Meinung, dass es meistens die reifesten Kollegen sind, die sich denken, ich brauche nichts mehr dazulernen. Und das ist sehr traurig. Die Geschichte begann mit einer Anfrage für eine Fotobox. Und ich hau jetzt auch mal Zahlen raus. Ich habe diese Fotobox angeboten für mit Lieferung 470 Euro, mit Drucken und allem drum und dran. Das heißt, ich bin in die Location gefahren, in der ich übrigens öfter auch gebucht bin. Ich hatte eine Veranstaltung woanders, habe also vorher die Fotobox dahin gebracht und habe den Kollegen gesehen, der da aufgebaut hat. Und das ist bei mir in der Region und ich wusste, den Kollegen kannte ich nicht. Und der kommt wohl, der muss von weiterkommen. Und ich habe ihn angesprochen und er sagte, ja, ich bin zum ersten Mal hier. Ich bin gerade, er war ein sehr reifer Kollege, das muss ich auch dazu sagen. Er war schon im Rentenalter, er hat mir das auch gesagt. Ich bin schon ein Rentner und ich brauche da nicht mehr so, ne, ich bin froh, wenn ich eine Mark dazu kriege. Und dann sagte er, ja, er kommt so ungefähr, ich sage jetzt keine Richtung und keinen Ort, er kommt so ungefähr so 170 Kilometer Entfernung. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, das ist ja ganz cool, in der Region haben wir demnächst auch Treffen und Co., hast du Bock vorbeizukommen? Na ja, und immer dieses Selbstbeweihräuchern, wo sich jeder für den Besten hält. Und ich sag, ich lasse dir mal einen Flyer hier und schau mal im Internet und Co. Ich habe schon gemerkt, mit Internet wird schwierig. Das war einfach Unterstellung. Aber es war so zu merken, dass, okay, Internetseite, schreib mir das mal auf den Notizblock, so nach dem Motto. Und dann habe ich einen Flyer da gelassen und habe gesagt, hier, schau mal rein, wir haben Möglichkeiten, ganz einfach, damit du vielleicht auch vielleicht regionaler ein bisschen was kriegst. Weil er hat mir auch gleich, ohne dass ich übrigens fragen musste, gesagt, was er an Gage bekommt den Tag. Mhm. Und ich bin am nächsten Tag hin und er hat in seinem Auto da geschlafen, hat die Technik dann am nächsten Morgen erst abgebaut. Ich habe die Location gefragt, die haben gesagt, super Job, waren total cooler Typ, also auch gerade für das Alter auch sehr breit angeboten, auch mit junger, moderner Musik und das super gemacht. Ich habe, wie gesagt, ohne dass ich das wollte, diesen Kollegen dann im folgenden Gespräch leider wirklich zum Weinen gebracht und das hat mich echt berührt, weil er auch mir gesagt hat, ich brauche mich eigentlich nicht weiterbilden, ich mache das seit Jahrzehnten so und das ist völlig in Ordnung, ich bin damit fein. Mhm. Dann habe ich ihm wirklich nur gezeigt, ich habe gesagt, die Box, die da steht, hat ohne meine Anwesenheit 50 Euro mehr bekommen als du in den letzten 16 Stunden. Ich sage, und hier kann was nicht stimmen. Mhm. Und dazu bist du 170 Kilometer gefahren. Und das haben wir jetzt noch nicht mit drin. Und das ist der Punkt, habe ich gesagt, an dem du dich wirklich hinterfragen solltest, ob du damit zufrieden sein kannst.
Mhm. Ja.
Und dann haben wir uns, wie gesagt, da noch 10 Minuten, 5 Minuten, er hat gesagt, nimmst du nicht übel, bist ein netter Typ, aber ich will mich gerade nicht mehr mit dir unterhalten. Der war fertig. Der war so fertig und das fand ich sehr, sehr traurig. Er hat sich aber noch bei mir gemeldet, hat gesagt, ich schaffe das leider nicht zu treffen, aber man hat gemerkt, es hat Alarm gemacht bei ihm. Und das ist ja das, was man vielleicht nicht in so einer Situation erleben möchte, aber vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen auch mal einen Moment, wo man vielleicht mal eher hinterfragt, mache ich das wirklich sinnvoll? Richtig ist eine andere Argumentation, aber sinnvoll.
Aber ich komme noch mal zurück zum Anfang. Ja, ich für mich ist Respekt unheimlich wichtig. Ja, ganz, ganz wichtig. Und solange ich nicht weiß, welche Kosten ich habe, solange ich für mich keinen fairen Preis ermittelt habe, ja, wie will ich den dann dem Kunden gegenüber mit aufrechter Haltung vertreten.
Genau.
Das ist doch genau die Herausforderung, vor der der Kollege steht. Ja, der verdient sein Geld als was weiß ich auch immer. Ja, und Musik, wenn es was bringt, ist gut und wenn nicht, ist auch gut. Ich mache immer das Beispiel, dass ich mir sage, Mensch, nehmen wir mal an, der Kollege ist Dachdecker, ja, und macht den Musikjob für einen Apfel und ein Ei, weil er einfach sagt, du scheißegal, ich verdiene mein Geld als Dachdecker und mit der Musik muss ich ja nichts verdienen. Was passiert denn, wenn ich als Discjockey, der davon lebt, richtig gerne Dachpfannen aufhängen möchte und ich gehe zu seinem Chef und sage, du, weißt du was, gib mir 500 Euro im Monat, reicht mir dicke hin, ich verdiene mein Geld ja als Dachdecker, als Discjockey. Spätestens dann hat der Kollege doch ein Problem, weil dann sein Chef zu ihm kommt und sagt, du, eigentlich bist du zu teuer. Ja, ich habe jemanden, der macht das für 500 Euro. Ich weiß nicht, ob es ohne dich geht, aber wir müssen es einfach mal probieren.
Ja, richtig. So. Das Angebot ist zu verlockend. So.
Ja. Ja, und da beißt sich doch die Katze in den Schwanz.
Ja. Und das Blöde ist, diese Geschichte hat ja noch eine Zusatzinformation, die ich jetzt bewusst erstmal noch habe verschwiegen. Ich wusste von der Auftraggeberin, dass sie eigentlich aus der Region ein Angebot von 1.100 Euro hatte von einem DJ, dass sie auch zusagen wollte. Und dieser Kollege hat aber dann etwas später auf eine Anfrage reagiert und hat dann quasi, war in Kenntnis über das andere Angebot. Und hat dann trotzdem für diesen Preis angeboten und das war umso trauriger, weil er eigentlich, wie gesagt, auch in der Kenntnis war, was der andere angeboten hat. Hätte er jetzt gesagt, okay, ja gut, 50, 100 Euro, okay, aber so das.
Nochmals, er hat kein Gefühl, was ein Wert ist.
Genau, das ist
das
es
ist
ja.
Genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Ja. Deswegen sage ich, das ist eigentlich der allererste Schritt. Setz dich hin und rechne mal.
Ja.
Bescheiß dich nicht selber.
Ja. Und das war ja der Punkt, dem ich ihm halt sagen wollte, dass die Leute bereit waren, für diese Maschine so viel auszugeben, für diese Fotobox,
ja.
Waren sie bereit, so viel auszugeben für eine Dienstleistung, wo ein Mensch mit Emotionen dahinter steht,
ja.
Haben sie weniger ausgegeben. Und das war diese,
ja.
Die Pointe auf Deutsch gesagt. Und das war das, was es hat mich fast zum Heulen gebracht.
Ja.
Und das fand ich so schlimm,
ja.
Dass ich musste das loswerden.
Ja.
Ja. Genau. Okay.
Okay.
Hans Hermann.
Wer Lust hat, sich in dem Thema wirklich weiterzubilden und einfach vielleicht mal ganz frische, ganz neue, ganz andere Gedanken mal zu bekommen, der ist herzlich eingeladen am Sonntag, den 23. November von 11 bis 18 Uhr beim Hotel Rossop in 49406 Bahnsdorf. Das ist direkt am Marken, 4-Sterne-Hotel. Wir sind da total toll aufgenommen und ist alles mit drin. Schulungsunterlagen, Tagungspauschale, wir essen gemeinsam zum Mittag und. Und wie gesagt, für die Mitglieder der DJ-Allianz gibt es nochmal einen Special Deal, der erheblich preiswerter ist wie für alle anderen. Ja.
Herzlichen Dank nochmal
an
dieser Stelle. Also zum einen natürlich für dieses Angebot, zum anderen für das Gespräch, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Und dann gilt natürlich auch nochmal ein Dank, denn besondere Konstellation ist ja die, dass wir uns heute weder bei dir noch bei uns getroffen oder bei
genau.
Mir getroffen haben, sondern wir sind heute hier in Bremen bei Chevet DJ. Ganz herzlichen Dank nochmal für diese Möglichkeit. Jetzt wollte ich mich gerade umdrehen und gucken.
Keiner da.
Aber nein, keiner da. Wir haben einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen. Wir sind nämlich heute im Rahmen des Crossfades für Bremen hier und da haben wir die Gelegenheit eingeräumt bekommen, dass wir das hier machen dürfen. Und deswegen nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Und wie gesagt, auch dir, Hans Hermann, es war mir ein innerliches Blumenpflücken.
Sehr, sehr gerne.
Und ja, in dem Sinne, die Informationen zum Event habt ihr dann auf der Internetseite djmeetup.de
genau.
Oder eben bei uns auf der djallianz.de unter dem Reiter Termine.
Genau.
Und dann würde ich sagen, Packmos.
Packmos.
Vielen Dank.
Gerne.
Hörst du den Beat? Ja, da ist was los. Stefan und Olli, ihr Podcast ist groß. Für DJs gemacht, die den Sound lieben. Hot Q ist da, um den Takt vorzugeben. Hier geht's um die Szene, um Leidenschaft pur, um Erfolg, um Stories und jede DJ-Tour. DJ Allianz, wir bringen euch zusammen. Ein Netzwerk, das brennt wie helle Flammen. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz. Das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Ob Technik-Talk oder Insider-Geschichten, Hot Q zeigt dir, wie DJs das meistern und sichten. Von nächtlichen Gigs bis zu großen Ideen. Hot Q bringt das raus, was DJs verstehen. Es geht um Community, um Spaß und den Bass, um harte Arbeit und was wirklich passt. Persönlich, direkt, so wie's jeder mag. Hot Q bringt den Sound für den neuen Tag. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz. Das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Zusammen sind wir stark, das ist der Plan. DJ Allianz, ein Netzwerk, das kann Erfahrungen teilen, der Szene den Raum. Hot Q macht's möglich, ein echter Traum. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Hot Q setzt den Marker im Leben. Ein Podcast für DJs, ihr werdet's erleben. DJ Allianz, die Zukunft beginnt. Mit Stefan und Olli, wo der Beat gewinnt.